Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Woche 8 ist vorbei und es gibt einige Themen, die in dieser Woche wieder aufgeploppt sind, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Gerade das Thema Playcalling wird bei uns diese Woche wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Mein Name ist Sebastian und das mache ich wie immer nicht alleine. Wir haben dazu zwei Experten eingeladen, einmal der Florian Schmidt. Hallo Florian.
Hallo zusammen.
Und auch mit dabei ist der Moritz May. Hallo Moritz.
Hallo, Grüße in die Runde.
Ja, wie gesagt, Thema Coaching Decisions wird bei uns heute groß diskutiert, aber natürlich auch die Spiele vom Wochenende. Wir wollen natürlich uns damit beschäftigen und fangen mal an mit einem Team, wo es definitiv keine Probleme mit dem Coaching gibt. Die San Francisco 49ers 7-0 stehen sie da und Florian 51-13 haben sie die Panthers gewonnen, die eigentlich auch sich gut präsentiert haben in den letzten Wochen. Das war wirklich eine absolute Machtdemonstration von den 49ers.
Absolut. Habe ich in der Form nicht mitgerechnet, dass es so deutlich wird. Aber ich finde, man muss einfach festhalten, dass die 49ers weiterhin eine überragende Defense haben. Sie sind immer noch in sämtlichen Effizienzmetriken mit weitem, weitem Abstand die Nummer 2, nur hinter den Patriots. Dazu kommt dann auf der offensiven Seite ein Kyle Shanahan, der wirklich eine exzellente Saisoncoach in meinen Augen. Und demgegenüber stand dann irgendwie ein Panthers-Team, was ziemlich überfordert wirkte mit den Play-Designs von Kyle Shanahan. Viele interessante Run-Plays dabei gehabt mit Misdirection und da ist die Panthers-Defense überhaupt nicht mit klargekommen. Und ein Kyle Allen, der dann 3 Interceptions wirft, hat dann auch nicht wirklich geholfen auf Seiten der Panthers.
Ja, hatte ja bis dahin der einzige Quarterback, der in der NFL die Saison noch keine Interception geworfen hatte, dann entsprechend 3 gegen die San Francisco 49ers. Spricht einfach dafür, wie stark diese Defense ist. Da gibt es natürlich viele Namen, über die wir sprechen können. Moritz, ein Mann da natürlich ganz, ganz vorne weg. Nick Bosa, 3 Sacks, Interception gefangen, 3 Tackles for Loss, überragender Mann und momentan der Frontrunner für Defensive Rookie of the Year.
Ja, und das auch mit vollem Recht. Also mir fallen jetzt wenig Spieler ein, die in ihrer Rookie-Saison ähnlich abgeliefert haben. Also es hieß ja schon, als er aus dem College rauskam, dass er der womöglich bessere Bosa-Bruder ist. Und naja, er tut auch gerade alles dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt, dass die Leute das denken. Also insgesamt aufs Jahr gesehen jetzt schon 7 Sacks, 1 Interception, sogar Passes deflected hat er, ein Fumble forced, ein Fumble recovered, 20 Tackles combined, 11 davon für Raumverlust. Also das sind halt einfach abstruse Zahlen, wenn man sich vorstellt, dass der Kerl halt 22 Jahre alt ist. Das darf man halt nicht vergessen. Also ich meine, der Gute ist so alt wie ich. Und hat noch vor dieser Saison noch kein Snap NFL-Football gespielt. Das ist halt wahnsinnig, weil der liefert Zahlen ab, die eigentlich ein Number One Defensive End in der NFL abliefert. Gut, das ist er jetzt mittlerweile natürlich auch bei den 49ers. Aber das ist wirklich, wirklich, ja, also bei so einem Spieler gehen mir ehrlich gesagt ein kleines bisschen die Superlative aus, weil man muss sich vorstellen, wie dieser Spieler sich auf dem Spielfeld präsentiert, wenn er nochmal 3-4 Jahre Entwicklungszeit hatte. Von daher, klar, Frontrunner auf den Defensive Rookie of the Year Award und das auch mit vollem Recht.
Auf jeden Fall mit vollem Recht. Das muss man so sagen, wirklich ganz, ganz starke Performance. Da haben die Frontrunners alles richtig gemacht, die ja sowieso über eine sehr, sehr starke Defensive Line verfügen. Auch in dem Spiel gestern wieder gesehen, 7 Sacks produziert. Wirklich dafür gesorgt, dass ja Kyle Allen vielleicht auch Geister gesehen hat, letzte Woche Sam Darnold. Wirklich sehr, sehr stark, was sie dort präsentiert haben. Kommen wir dann vielleicht auf die Panthers zu sprechen. Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, Florian. Die Defense kam nicht so ganz mit klar und auch Kyle Allen wird so ein bisschen überfordert. 19 von 37, 158 Yards, 3 Interceptions. Und ansonsten war es offensiv eigentlich nur Christian McCaffrey und ansonsten ja lief einfach wenig zusammen bei den Panthers das ganze Spiel über.
Ja, dass die Offense allein aus Christian McCaffrey besteht, das ist ja jetzt nichts Neues bei den Panthers. Das lief bei den vergangenen Wochen ganz genauso. Aber gegen so ein starkes Team wie die 49ers reicht das dann einfach nicht, sich nur aufs Running Game und ein paar Dump-Off-Pässe zu McCaffrey zu verlassen. Kyle Allen schafft es nicht, seinen Receiver gescheit ins Spiel einzubinden. Das hat sich auch die letzten Wochen in meinen Augen schon so ein bisschen angedeutet. Und da hat man einfach davon profitiert, dass man gegen relativ schwache Defenses gespielt hat. Und die 49ers waren natürlich jetzt das andere Extrem in einer sehr, sehr guten Defense. Und ja, man hat Kyle Allen angesehen, dass er mit der ganzen Situation überfordert war. Der Druck war zu viel für ihn. Und am Ende kommt dann ein Spiel dabei raus, wo er einfach nicht gut aussieht und mit 3 Interceptions das Spiel für seine Mannschaft verliert.
Muss man sagen, es ist jetzt so, bei den Panthers, da kam heute der Montag der Bericht raus, dass wohl Cam Newton auch beim nächsten Spiel nicht mit dabei sein kann, ist wohl noch nicht ganz hundertprozentig, deswegen wird er jetzt noch ein Spiel ran müssen. Trotzdem denke ich, Florian hat es bisher ja gut gemacht und denke, sollte man jetzt auch jetzt, wenn das Spiel jetzt nicht so gut gewesen ist, aus Panthers Sicht jetzt nicht so viel Angst haben, oder?
Ja, also wie eben schon gesagt, er hat bisher nicht gegen sonderlich starke Defenses gespielt in den Wochen, wo er gespielt hat. Das ist jetzt die erste starke Defense oder richtig starke Defense gewesen, gegen die er gespielt hat. In der nächsten Woche kommen die Tennessee Titans, die auch über eine relativ gute Defense verfügen. Also jetzt zu sagen, man kann ohne Bauchschmerzen sich auf Kyle Allen wieder verlassen, wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten.
Ja, dann schauen wir mal einfach drauf, wie er sich dann präsentieren wird nächste Woche. Wie gesagt, Boyana steht momentan sehr, sehr gut da. 7-0, Panthers 4-3. Dann müssen wir an die Panthers natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht Anschluss verlieren, bevor dann Cam Newton hier zurück ist. Müssen wir dann nochmal gucken, wie wird er dann sein wird, wie er dann auch das Team anführen wird, dass er eigentlich über eine gute Defense verfügt, eigentlich auch eine gute Offense, aber die an diesem Tag einfach ja wirklich den Grenzen aufgezeigt wurden von einem starken 49ers-Team. Morris, kommen wir von einem starken 49ers-Team zu einem sehr, sehr guten Patriots-Team, denn die Patriots haben das letzte Heimspiel verloren, als Jimmy Garoppolo, der Quarterback der 49ers, noch Backup bei Tom Brady war, also bei New England Patriots. Das spricht dafür, dass sie momentan wirklich sehr stark sind daheim. Wieder gewonnen, 27-13, und haben dabei auch profitiert von den großen Fehlern, die die Browns sich erlaubt haben. Drei Turnovers auf 3 verschiedene Spielzügen, die ineinander hergefolgt sind und teilweise sehr, 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 sehr korrekt.
Jo, das ist wohl richtig. Ich muss dir an der Stelle erstmal recht geben, als Person, die den Browns-Hype so gar nicht abgekauft hat, auf den ich ja teilweise auch ein bisschen aufgesprungen bin. Und im Endeffekt sehen wir halt eben, ja, also, dass die Patriots als Favorit in dieses Spiel reingehen, war klar. Aber, und dass die Browns auch vermutlich verloren hätten, wenn sie sich nicht so dumm angestellt hätten, war auch klar. Allerdings die Art und Weise, wie die Browns halt eben gegen die Patriots verloren haben, lässt halt schon tief blicken. Ne? Also wenn du mit dem Anspruch der Cleveland Browns in die Saison gehst, die die Browns ja zweifelsohne hatten, dann musst du dich anders präsentieren, als es die Browns gegen die Patriots getan haben. Also du hast diese 3 Turnover hintereinander angesprochen, also waren glaube ich 2 Fumble und 1 Interception, wo ich mir dann halt so denke, ja, das kannst du halt machen, aber gegen die Patriots liegst du halt nach sowas 0-17 hinten, und wenn du gegen die Patriots mit 0-17 hinten liegst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du dieses Spiel noch gewinnen wirst. Dem sind sich sicherlich auch die Browns bewusst, jetzt ist natürlich die Frage, woran es liegt. Und diese Frage sollten die Cleveland Browns für sich selbst jetzt langsam aber sicher mal beantworten, weil wenn die Saison weiter den Verlauf nimmt, den sie aktuell nimmt, dann kann das einzige Ziel für die Cleveland Browns eigentlich nur noch ein hoher Draftpick sein. Weil mit den Playoffs wird's jetzt schon vermutlich nichts, und ich bin so ein bisschen jetzt davon abgekommen, worüber wir eigentlich gesprochen haben, aber die Cleveland Browns überzeugen mich in dieser Saison absolut nicht und in diesem Spiel noch weniger. Und ich würde behaupten, so langsam aber sicher sollte dort auch der Coach in der Kritik stehen.
Ja, bevor ich jetzt auf den Coach eingehe, noch eine Statistik dazu. Browns ist das erste Team seit den Dolphins 2012 in Woche 1, damals in die Texans, mit 3 Turnover in 3 aufeinanderfolgenden Spielzügen. Überhaupt ist das 7. Team seit 2000, die sowas geschafft haben. Und natürlich wirft dann der Blick auf den Quarter, auf den Coach natürlich auch. Freddy Kitchens habe ich auch schon vor der Saison sehr, sehr kritisch gesehen. Hatte ihm nicht nur einen Sieg zugetraut, diesmal waren es sogar zwei in den ersten Spielen. Dann habe ich nicht ganz mitgerechnet, dass so viele Spiele in Anführungsstrichen gewinnen werden, weil einfach der Schedule nicht so ganz einfach ist. Werfen wir den Blick drauf, Florian, wieder 13 Penalties bekommen, viele Strafen, viele unnötige, dumme Fehler. Da muss automatisch die Position des Headcoaches in Frage gestellt werden, oder?
Ich denke auch, dass Freddy Kitchens langsam auf dem Hot Seat sitzen dürfte. Wie du richtig ansprichst, ist das Team absolut undiszipliniert. Ich habe heute noch auf Twitter eine Statistik gesehen, dass sie das Team sind, was über Strafen die drittmeisten Prozentpunkte an Siegchancen verschenkt haben quasi. Also man kann diesen Penalties halt immer eine Veränderung in der Siegchance beimessen. Und wenn man das aufsummiert, sind sie das drittschlechteste Team der Liga. Bleibt natürlich auch das Week-One-Game gegen die Titans in Erinnerung, wo sie sich da selber geschlagen haben. Und wenn sich das dann so durch die Saison zieht, ja, dann scheint irgendwas im Locker-Room einfach nicht zu stimmen. Hinzu kommt dann fragwürdiges Play-Calling von Freddy Kitchens noch dazu. Mir ist da eine Szene im Gedächtnis geblieben. Da hatten die Browns einen 4. und 11 in der eigenen Hälfte und wollten den Ball irgendwie erst punten und dann hat sich Freddy Kitchens gesagt, nee, ich möchte ihn noch ausspielen. Schafft man aber jetzt nicht mehr das Personal auszuwechseln. Ich will kein Timeout nehmen, mach einfach mal einen Fallstart, dann haben wir einen 4. und 16, dann können wir den einfach ausspielen. Und weiß nicht, sowas finde ich einfach nur absolut grotesk, wie man zu so einer Entscheidungsfindung kommen kann.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr fragwürdig. Auch die beiden Challenges, die er geworfen hat, habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, wie er da quasi zwei Auszeiten quasi weggeschenkt hat. Also da wird auf jeden Fall genaues Auge drauf mehr gerichtet sein. Jetzt wird das Schedule ein bisschen einfacher. Mal gucken, ob es dann auch jetzt besser werden wird, ob sie dann noch ein bisschen Schritte nach vorne machen können. Jetzt gibt es wirklich Spiele, wo sie auch gewinnen können. Unter anderem die Bengals stehen jetzt zweimal demnächst an. Also von daher mal gucken, ob sich das Team fängt, ob es dort Reaktionen gibt. Denn sonst, denke ich, ist Freddy Kitchens wahrscheinlich schneller weg, als er guten Abend sagen kann. Von einem etwas schwächeren Coach kommen wir zu einem der besten Coaches aller Zeiten, Moritz, mit Bill Belichick den 300. Sieg in der Geschichte eingeholt. Starkes Team, hat selbst wohl gesagt, dass er also einer der besten Units trainiert in Defensiv, die er hat. Und wenn man mal anguckt, die Patriots starten mit 87-7 im ersten Quarter. Also da machen selbst 87 Punkte und lassen nur 7 Punkte zu. Ich denke, das sagt alles über die Patriots aus dieses Jahr.
Ja, definitiv. Also ich will jetzt auch nicht wieder zu meiner x-ten Lobeshymne auf Bill Belichick ausholen. Sonst kann ich langsam aber sicher unterstellen, ein Patriots-Fan zu sein. Aber naja, was soll ich sagen, es ist halt eben einfach so, wenn du über so, so lange Zeit, also der ist ja auch nicht erst seit gestern Head Coach bei den Patriots, sondern seit 2001, geht jetzt also in seine 19. Saison mit den Patriots und du halt eine Winning Percentage von 74% über diese lange Zeit hast, dann sagt das, glaube ich, eigentlich alles aus, was du über diesen Coach aussagen kannst. Bill Belichick ist vermutlich der beste Coach, den diese Liga jemals gesehen hat. Und hat dieses Jahr vielleicht das beste Team, das er in seiner Karriere gecoacht hat. Könnte man jetzt vielleicht noch an die Tom Brady-Randy Moss-Zeit debattieren, ob das Team vielleicht besser war, aber summa summarum gesehen hat er, glaube ich, dieses Jahr schon das beste Team, das er je trainiert hat. Und dementsprechend sind die New England Patriots auch das absolute Form geht, den Favoriten auf den Super Bowl auszumachen. Und ja, also weiß auch nicht, was ich sonst noch sagen soll, außer ich ziehe meinen Hut, Chapeau. Die New England Patriots werden ganz, ganz schwer zu schlagen sein in dieser Saison und ich weiß nicht, wer das tun soll. Also auch die 49ers sehe ich nicht in der Lage, die Patriots zu schlagen, auch wenn sie ebenfalls ungeschlagen dastehen. Aber da ist doch nochmal ein großer, großer Qualitätsunterschied zwischen dem Duo Shanahan, Garoppolo und Belichick und Brady. Mehr gibt's eigentlich auch nicht zu sagen. Also im Endeffekt gegen ein doch mehr oder weniger ambitioniertes Team wie Cleveland direkt zu Beginn des Spiels gleich mal so drei Watschen aus, dass du zum Ende des ersten Quarters schon 0-10 führst. Das sagt schon einiges aus. Und du hast schon angesprochen, die Defense ist dieses Jahr so stark wie vermutlich noch nie bei den Patriots. Und naja, das lässt sich A sehen, Art und Weise, wie die Patriots stehen und wie die Patriots spielen. Und das lässt sich B auch statistisch belegen. Ja, ich bin ja mal fertig mit meiner Lobeshymne auf die Patriots. Ja, ich kann dir uneingeschränkt recht geben.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, zur Defensive hast du schon relativ viel gesagt. Florian, wir haben eine Frage zur Offensive bekommen von Tobias Hofland. Das könnt ihr natürlich auch alle machen, unsere Zuhörer. Er hat uns gefragt, was haltet ihr von der Patriots Offense? Brady zeigt erneut einige Schwächen und ungewohnte Ungenauigkeiten in seinen Pässen. Jetzt kommt dazu, er hat, es kam vorher vor dem Spiel raus, dass er unzufrieden ist mit dem Turnaround auf Wide Receiver. Wie siehst du die Patriots Offense? Ist sie wirklich so fragil, wie es Tobias behauptet?
Fragil ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ich würde die Patriots Offense trotzdem, ja, ich würde die irgendwo im Mittelfeld der Liga, denke ich, einordnen. Mehr ist das im Moment in meinen Augen einfach nicht. Brady wirkt seltsam unakkurat auf Pässen, so alles, was über 15 Yards hinausgeht. Das ist irgendwie nicht mehr so sein Bereich. Er spielt weiter seine Checkdowns, so bis 10 Yards ist das alles wunderbar. Aber darüber hinaus gefällt mir das dieses Jahr nicht so gut. In meinen Augen wird das Team ganz, ganz klar von der Defense getragen und ich freue mich auf die nächsten Spiele der Patriots, denn was man da bisher so gespielt hat in den ersten 8 Spielen, ging ja eher so in Richtung Bodensatz der Liga, was offensive Produktion angeht. Und deswegen freue ich mich einfach drauf, jetzt mal ein paar bessere Offenses gegen die Patriots zu sehen. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie die Patriots Offense mithalten kann, wenn man wirklich mal in ein Shootout gerät. Vielleicht in einem Spiel gegen die Chiefs mit Mahomes oder in einem Spiel gegen die Ravens mit Lamar Jackson. Ich glaube, das werden spannende Spiele und da wird man dann sehen, wie stark dieses Patriots-Team wirklich ist.
Genau, darauf bin ich auch wirklich sehr gespannt. Das Ravens-Spiel steht jetzt als nächstes an. Mal gucken dort, wie sie sich zeigen werden, die Patriots, die jetzt, wie gesagt, gewonnen haben, die Browns 27-13, 8-0. Und momentan ein bisschen dasteht, vielleicht noch so ein Thema Kicker, Mike Nugent, 2 von 4 bei Field Goals, da ist uns ja auch noch ein bisschen Luft nach oben, das muss man aber zugeben, beziehungsweise auch Bill Belichick sich das genau mal angucken und überlegen, ja, was können wir dort entsprechend machen. Mal jetzt hier die kurze Pause und kommen dann gleich zurück mit dem weiteren Spiel, haben noch einige Spiele vorbereitet und wie gesagt, wir haben noch einen Blick auf Coaching Decisions, Fourth Down und noch das Thema Trades, deswegen habt dann hier bei Interception im Football Talk auf meinsport.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trumps ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir kümmern uns um weitere Spiele, bevor wir uns mit einigen weiteren Themen beschäftigen und werfen den Blick auf Sunday Night Game zwischen den Green Bay Packers und den Kansas City Chiefs, was die Packers mit 31-24 gewinnen konnten gegen den Chiefs-Team Moritz, was ohne Patrick Mahomes gespielt hat, die aber trotzdem offensiv, wie ich finde, solide geschlagen hat. Also der hat mit Matt Moore als Quarterback mit ein bisschen weniger gerecht, muss ich zugeben.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man so ein bisschen die früheren Einsätze von Matt Moore sich ins Gedächtnis ruft. Ich weiß nicht, ich muss da zum Beispiel an dieses eine Playoffs-Spiel der Miami Dolphins denken, wo er halt einfach heillos überfordert war. hat er sich jetzt im Vergleich dazu ganz gut geschlagen, ne? Gegen die Packers, die dieses Jahr ja auch ordentlich on fire sind. Fand ich, hat er sich teurer verkauft, als die meistens erwartet haben und vermutlich auch teurer, als er ist. Und im Endeffekt haben die Chiefs jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber man merkt halt eben trotzdem, dass ihr MVP einfach weg ist. Und da ist halt eben doch ein Riesenqualitätsunterschied zwischen einem Matt Moore und einem Pat Mahomes, aber dem war man sich ja auch schon vorher bewusst.
Ja, das war man sich auf jeden Fall bewusst. Trotzdem hat nur 24 von 36 Bällen angebracht, 267 Yards, 2 Touchdowns. Ich denke, da kann man als Backup nicht mehr von ihm verlangen. Ich denke, wird auch mit Sicherheit mit Andrew Reed mit ihm zufrieden sein. Wenn wir jetzt aber natürlich gucken, ne, man muss natürlich sagen, Florian mit den Green Bay Packers war natürlich ein Team da, das momentan ja wirklich sehr, sehr stark ist, eine starke Defense hat, was die Chiefs momentan halt nicht haben. Und man merkt wieder einmal, die Packers, die sind momentan echt richtig gut und das tut ihnen auch gut, obwohl sie ja ohne Devontae Adams spielen und deswegen trotzdem immer gute Punkte präsentieren können, weil Aaron Jones mal wieder überragend gewesen ist.
Jo, Aaron Jones geht total auf im Scheme von Matt LaFleur. Da muss ich, glaube ich, auch meine Einschätzung zu Beginn der Saison ein bisschen korrigieren. Da habe ich ja gesagt, dass ich absolut kein Fan von Matt LaFleur und seiner Arbeit war bei den Titans. Und so langsam scheint es so, als hätte das nicht unbedingt an ihm gelegen, was er da gecallt hat, sondern dass er da gewisse Vorgaben bekommen hat. In Green Bay sieht das Ganze deutlich besser aus. Viel mehr Passing Game, schönes Play Design, die Running Backs werden gut ins Passspiel mit eingebunden. Macht Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Sieht einfach gut aus, was die da im Moment in der Offense machen. Und die Defense ist schon seit Saisonbeginn auf einem sehr, sehr guten Weg. Haben einen unfassbar starken Pass Rush. Gestern noch wieder Za'Darius Smith mit 2 Sacks. Da haben sie echt gute Neuverpflichtungen getätigt in der Offseason. In den beiden, in Za'Darius und Preston Smith.
Za'Darius Smith mal wieder 2 Sacks, 2 Tackles for Loss. Ganz, ganz stark gewesen, wir haben eine richtig wichtige Rolle eingenommen, um diesen Sieg am Ende zu sichern. Wenn wir nochmal gucken, Aaron Jones, gerade Receiving Game, ja wirklich sehr gut gewesen, ist 7 Catches, 159 Yards, 2 Touchdowns. Und damit der erste Packers Running Back seit Amon Green 2003 mit mindestens 10 Scrimmage Yards, Touchdowns nach 8 Spielen. Green hatte 11 geschafft, also von daher auch wirklich ein Zeichen dafür, dass er momentan wirklich sehr, sehr gut in Form ist und was er dort gezeigt hat, auch 150 Receiving Yards und 2 Receiving Touchdowns, hat vor allem noch kein Packers Running Back in der Geschichte dieser sehr historischen Franchise geschafft, also spricht wirklich dafür, dass bei den Packers momentan einiges richtig läuft, während bei den Chiefs gerade Defense natürlich das große Problem ist. Ich denke, Moritz, das haben wir mal wieder gesehen, die Defense ist nicht besser geworden als letztes Jahr. Ja, eigentlich noch schlechter.
Nee, genau, das ist es halt eben. Und das geht halt eben so lange gut, wie deine Offense so stark performt mit einem riesen Quarterback und du mehr oder weniger Big Ten-mäßig nicht auf deine Defense angewiesen bist, weil deine Offense so viel scored. Wenn es dann halt aber zu dem Punkt kommt, dass ein Rädchen in diesem System wegbricht, dann steht man dann halt eben doof da und verliert solche Spiele gegen die Green Bay Packers. Du hast es schon beschrieben, die Defense ist eher schlechter geworden. Ich habe vielleicht gedacht, gerade mit so Verpflichtungen wie Tyrann Mathieu konnte man sich verstärken im Vergleich zu letztem Jahr. Allerdings ist er halt eben auch nicht das, also er macht sich gut in Kansas City, aber nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Aber das Ganze jetzt an einzelnen Personen festzumachen, ist halt auch ein bisschen schwierig. Im Endeffekt fehlt es da halt eben an der Qualität und vor allem halt eben an individueller Klasse. Weil ich glaube nicht, dass es unbedingt Scheme-bedingt ist, dass die Chiefs defensiv gerade so schlecht aussehen. Das ist es halt eben, wenn dann halt die Offense wegbricht, beziehungsweise ein wichtiger Faktor der Offense, dann wird es halt eben schwer für die Chiefs. Und je nachdem, wie lange Patrick Mahomes jetzt auch noch ausfallen wird, werden wir vielleicht auch noch die eine oder andere Niederlage der Kansas City Chiefs sehen.
Ja, es hieß ja 3 Wochen. Da wird man nochmal genau drauf gucken. War ja überraschend, dass er schon letzte Woche Mittwoch trainiert hat. Da war schon gedacht worden, hey, vielleicht spielt er jetzt doch. Ist wohl doch nur ja ausprobierend gewesen. Im Endeffekt hat nicht gespielt. Mal gucken, ob er dann fit sein wird dann in 3 Wochen. Wir werden natürlich genau das Auge drauf haben. Ja, kommen wir zu 2 weiteren Spielen, die spannend gewesen sind und wo wir auf jeden Fall viel zu diskutieren haben. Fangen wir mal an mit dem Spiel der Chicago Bears gegen die Los Angeles Chargers. Chargers haben das mit 17-16 am Ende gewinnen können und damit den ersten Sieg, haltet euch fest, seit 2558 Wochen in Chicago feiern können. Damals, 18. Oktober 1970, haben sie im Wrigley Field gewonnen. Das Stadion gibt es gar nicht mehr, das spielen die Bears gar nicht mehr. Also von daher, der erste Sieg bei den Bears in dem neuen Stadion und ja, wir müssen ganz ehrlich über die Bears sprechen, Florian, denn sie hatten Chancen, hatten Möglichkeiten, haben es aber nicht umsetzen können.
Ja, die Bears sind ja mit einer komplett neuen Mentalität in dieses Spiel gegangen. In der Woche davor haben sie auch verloren und da gab es harsche Kritik an Matt Nagy, weil der insgesamt im ganzen Spiel nur 7 Runs gecallt hat gegen die Saints. Und das hat er gesagt, ja, das war ein Fehler von mir, das werde ich anders machen. Und prompt kamen dann diese Woche ganz satte 35 Runs. Ich glaube, so viel hat Matt Nagy noch nie den Ball laufen lassen in seiner bisherigen Coaching-Karriere. Und im Endeffekt sah die Offense trotzdem schlecht aus. 16 Punkte sprechen da ein eindeutiges Bild. Nur einen Touchdown geschafft, der Rest waren Field Goals. Ja, das große Problem der Bears Offense liegt in meinen Augen auf der QB-Position in Mitchell Trubisky. Der spielt eine katastrophale Saison. Auch gestern wieder ständig kommen die Pässe zu kurz und er wirft seinen Receiver quasi die Bälle auf die Füße. Alles, was irgendwie nach links rausgeht, von ihm aus gesehen, ist eine komplette Wildcard, ob das irgendwo in der Postleitzahl des Receivers landet oder nicht. Und ja, solange sich auf dieser Position nichts ändert, wird die Bears Offense halt immer limitiert sein.
Ja, was wir schon besprochen haben in unserer Saisonvorschau, ob halt ja, Mitchell Trubisky nächsten Schritt machen kann. Wir sehen es wieder einmal, er kann es entsprechend nicht. Deswegen ist die Diskussion groß. Ich hatte auch mit James Wiebe heute über Twitter gesprochen. Er möchte unbedingt dort Nick Foles sehen. Ob das passieren wird noch bis zu Trade Deadline, das werden wir diskutieren. Aber das sehe ich momentan noch nicht passieren. Trotzdem müssen wir natürlich mal diskutieren. Kicker-Problem, auch gerade so Red Zone Offense, das waren so die großen Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, Moritz, bei den Bears, die überhaupt nicht funktioniert haben. Hatten ja gehofft, dass endlich das Kicker-Problem gelöst ist. Aber Eddie Pinheiro 2 Field Goals daneben geschossen, zudem das entscheidende kurz vor Schluss, wobei ich das nicht verstanden habe, dass man dort einen Kneel Down bei 43 Sekunden vor Schluss macht und dann ja einfach wartet, um dort zu kicken. Das kann ich nicht verstehen.
Nee, kann ich auch nicht verstehen und ich fand es halt auch irgendwie ein sehr komisches Playcalling, weil im Endeffekt, du hättest auch einfach einen Lauf durch die Mitte callen können, dann wärst du vielleicht nochmal ein paar Yards näher rangekommen. Ich meine, was hast du zu verlieren? Im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit, dass der Running Back genau bei diesem Play, wenn er sich drauf einstellt, dass er nicht tief laufen wird, den Ball fummelt, ist ja auch sehr gering. Dann hättest du vielleicht noch Adjustierungen vornehmen können und gucken können, okay, gut, schießt mein Kicker lieber links oder schießt mein Kicker lieber rechts? Also von der Feldposition her tendenziell hätte da dann noch Veränderungen vornehmen können, aber im Endeffekt entscheidet man sich einfach ein paar Yards zurückzugehen, was ja bei einem Kneel so der Fall ist, anstatt irgendwie noch zu versuchen, wenigstens deinem Kicker es ein bisschen einfacher zu machen. Somit hast du ja quasi die Chance deines Kickers minimiert und nicht erhöht, was halt im Endeffekt eine ziemlich blöde Entscheidung war, weil dafür muss ich jetzt halt auch Matt Nagy, also dafür ist er halt eben verantwortlich, weil er, weil wir wissen ja nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn er seinem Kicker mit seinem Playcalling ein bisschen geholfen hätte. Und gerade wenn dein Kicker halt schon ein Field Goal in dieser Partie verschossen hat, macht es halt eben nicht einfacher, wenn er dann noch weiter weg ist. Das sind jetzt 5 € ins Phrasenschwein, aber ja, also ich kann es halt nicht nachvollziehen.
Wir wissen, worauf hinaus
wollen. Ja, genau. Ich rede jetzt sehr viel, es tut mir leid.
Ja, ich merke das schon. Das ist mir auch schon aufgefallen. Zumal du ja auch denken musst, Pinheiro hat schon 30 Yards Field Goal verschossen, deswegen dann ein Game-Winning-Field-Goal aus 41 Yards versuchst, nicht noch näher ranzubringen. Wie gesagt, eigentlich ganz nachvollziehen, ist aber im Endeffekt dann so entschieden worden. Somit freuen sich die Chargers über einen Sieg, Florian, aber auch da lief es nicht ganz so rum. Also die haben sich auch wirklich da reingewürgt und auch die Offense mit Melvin Gordon sieht nicht gut aus. Ich glaube, da müssen wir nämlich ganz, ganz klar so sagen, mit Austin Eckler gefällt mir das viel besser.
Vielleicht noch kurz eine Anmerkung von mir zu dem Kicker-Problem der Bears. Ich sehe da ehrlich gesagt gar kein so großes Kicker-Problem. Pinero hat jetzt keinen schlechteren Average als andere Kicker in der Liga. Das Problem ist einfach, dass die Offense nicht in der Lage ist, Touchdowns zu scoren. Wenn ich im ganzen Spiel nur einen Touchdown score und ich habe insgesamt 10 Plays innerhalb der gegnerischen 10-Yard-Line, davon die meisten sogar noch innerhalb der 5. Ich glaube, die hatten dreimal First and Goal innerhalb der 5-Yard-Line, dann kann ich mich am Ende nicht darüber beschweren, dass mein Kicker den Sieg verloren hat. Dann hat ganz klar meine Offense das Spiel verloren, weil sie es nicht geschafft hat, da Punkte mitzunehmen, Touchdowns mitzunehmen. Und deswegen über jetzt Eddie Pinero zu diskutieren, weiß nicht, sehe ich absolut nicht, dass da jetzt ein Kicker-Problem ist. Aber es war gegen die Eagles genau das Gleiche. Auch da hat man nur einen Touchdown erzielen können und am Ende war es der Kicker schuld. Sehe ich halt einfach anders. Aber nun zu den Chargers. Wie du richtig sagst, Melvin Gordon funktioniert überhaupt nicht in dieser Offense, in dieser Saison. Hat er sein zweites volles Spiel gemacht. Beides, ja, ziemlich schlechte Spiele. Austin Eckler ist da einfach viel, 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 viel gefährlicher als Melvin Gordon. Das ist insbesondere im Receiving Game. Das war ja so, ist also die große Stärke von Austin Eckler, dass er ständig aus dem Backfield auch tiefe Routen läuft. Das sehen wir von Melvin Gordon überhaupt nicht. Und ja, ich würde sagen, der Holdout ist mal ordentlich in die Hose gegangen.
Das denke ich definitiv auch. Also da hat zumindest Ezekiel den richtigen Schritt gemacht und auch kurz vor Saison zurückgebracht. Aber bei Melvin Gordon hat mich gar nicht bemerkt. Natürlich hat er seinen ersten Rushing-Touchdown der Saison erzielt, der erste seit Woche 17, 2018. Und man muss auch sagen, die Chargers sind 6-1, wenn er in der ersten Halbzeit einen Rushing-Touchdown erzielt, aber trotzdem irgendwie die Offense, ja, sieht noch nicht ganz so nach aus, wie sie eigentlich aussehen sollte. Und ja, trotzdem, Chargers haben gewonnen, war ein wichtiger Sieg im Endeffekt, um einfach ein bisschen dran zu bleiben. 3-5 sind enttäuschend, ähnlich wie auch die Bears mit 3-4. Haben sich beide mehr erhofft von der Saison bisher und sind so ein bisschen aktuell der Enttäuschten gewesen, im Endeffekt ein bisschen glücklicher die Chargers, auch wenn sie sich mit Sicherheit fragen, wie sie dieses Spiel an Spectre direkt gewonnen haben. Ja, kommen wir zu einem weiteren Spiel, was sehr, sehr mit Spannung erwartet worden war, das Duell zweier Quarterbacks, die in ihr letztes Vertragsjahr sind und auf einen neuen Vertrag hoffen mit Jameis Winston und Marcus Mariota, der aber mittlerweile gebencht wurde durch Ryan Tannehill, weil er nicht gut performt hat. Am Ende auch da ein knapper Win für die Tennessee Titans. Und bevor ich Florian über die Titans reden lasse, Moritz, werf einen Blick auf Jameis Winston, Tampa Bay Buccaneers. Wir müssen einfach sagen, Jameis Winston ist die Turnover-Maschine der NFL momentan. In den letzten zwei Spielen satte 10 Turnovers produziert. Damit kannst du nicht gewinnen.
Das ist korrekt, ja. Und das ist halt auch so das Problem, das Jameis Winston hat. Weil im Endeffekt hat er zwar für 300 Yards geworfen und 2 Touchdowns erzielt, macht sich's halt aber auch wieder zunichte, wenn er 2 Fumbles verliert und dann noch 2 Interceptions wirft. Im Endeffekt hast du eine negative Bilanz, was Touchdowns gegenüber Turnovers steht, und im Endeffekt ist ein Franchise-Quarterback mit so einer Bilanz nicht haltbar. Und naja, nachdem es ja so aussah, als würde er diese Saison einen Schritt nach vorne gemacht haben und sich weiterentwickelt haben, wirkt es halt eben in den letzten beiden Spielen so, als würde er wieder in alte Muster zurückfallen. Und ich glaube, der Terminus Turnover-Maschine ist aktuell eigentlich eine ganz gute Beschreibung für Jameis Winston.
Ja, das kann man wirklich ganz gut beschreiben. Du hast angesprochen, eigentlich sah es ganz gut aus, aber 2 Interceptions geworfen, 2 Fumbles, der eine Ball, der wo das Snap gegen den Helm klatscht, auch nicht gut gewesen. Das hat er zwar gesagt, dass man es trainiert hat, aber Ob man das unbedingt dann auch ausprobieren muss, ist natürlich auf einem anderen Blatt Papier zu stehen. Nicht, dass man der Situation eigentlich lieber lassen sollte, sondern einfach sich darauf fokussieren sollte, ja, in sich im Endeffekt Siegel zu holen. Immerhin hat die Connection mit Mike Evans gut geklappt, der jetzt der neue Catch-Leader in der Franchise-Geschichte ist. Der Tampa Bay Buccaneers hat James Wilder überholt, der 430 Catches in 113 Spielen hatte. James Winston jetzt entsprechend mehr denn weniger Spieler, nur 84 Spielen hat er da gebraucht, um diesen Rekord zu brechen. Spricht dafür, dass er einfach ein überragender Mann ist, der aber ja einfach noch vielleicht noch einen besseren Quarterback braucht, um dann auch mal mehr Siege zu feiern und auch dann mal Siege zu bejubeln, nicht so seine eigenen Sets zu feiern. Kommen wir dann auf die Tennessee Titans vielleicht zu sprechen. Florian, ich weiß, da ist ein bisschen Frust, glaube ich, bei dir, da hast du mir gesagt. Thema Play Calling und so weiter. Deswegen darfst du gerne jetzt hier deinen Frust loswerden, wenn du möchtest.
Ja, ich fange erst noch mal an. Ich würde nämlich auch noch gerne ein, zwei Sätze zu den Bucks sagen. Was ich ganz interessant fand, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz hat Bruce Arians gesagt, dass Winston in seinen Augen an keiner der Turnover schuld war, sondern dass es seine Teamkameraden, insbesondere die Receiver bei den Interceptions und der Center bei dem verpatzten Snap schuld waren. Fand ich auch interessant. Und wenn ich mir also die Plays in Erinnerung rufe, waren es schon seltsame Interceptions, die er da geworfen hat. Das waren keine Contested Catches oder irgendwas. Das waren einfach nur, da stand halt einfach nur ein Titans Defensive Back. Weiß ich nicht, ob man da Ari Arians jetzt Glauben schenken sollte oder nicht. Mike Evans war nicht zu stoppen. Das ist richtig. Und das kreide ich auch ein Stück weit dem Titans Defense an. Dory Jackson hat gefehlt. Ersatzmann war LeSean Sims und die Titans haben sich geweigert, das Matchup Sims gegen Evans zu verhindern, indem man zum Beispiel Malcolm Butler oder Logan Ryan Mike Evans shadowen lässt, sondern Sims hat immer Left Cornerback gespielt und immer wenn Mike Evans als rechter Receiver auf dem Feld stand, wusste man, wo der Ball hingeht, so ungefähr. Den hat man einfach gar nicht unter Kontrolle bekommen. Kommen wir zu dem Play Calling. Dieser Fourth Down Decision, die mich ziemlich aufgeregt hat. Es waren noch knapp 4 Minuten auf der Uhr. Die Titans hatten einen 4. und 2 an der Buccaneers 38-Yard-Linie. Und zuerst hat man sich entschieden, okay, ich lasse die Offense nochmal auf dem Feld und versuche den Gegner ins Offside zu locken. Das versuchen die Titans jetzt, glaube ich, seit 8 Wochen jedes Spiel mindestens einmal. Es klappt nie. Die Konsequenz davon war, dass man sein erstes Timeout benutzen musste, was man vielleicht später nochmal hätte gebrauchen können. Und das hat mich schon geärgert, was man da gemacht hat. Danach, nach dem Timeout, kam dann das Field Goal Team auf den Platz. Brad Kern, der Holder, Cody Parkey, der Kicker. Und aus einem mir unerklärlichen Grund hat man sich entschieden, einen Fake Field Goal zu spielen, bei dem unser Panther Brad Kern den Ball versucht, dann über 9 Yards zum First Down zu tragen. Hätte es gedacht, es ist katastrophal schiefgegangen. Brad Kern wurde 2 Yards vor dem neuen First Down getackelt. Zu unserem Glück haben die Schiedsrichter ihn als Down by Contact gecallt. Eigentlich war es ein Fumble, was die Bucks recovered haben und zum Touchdown zurückgetragen haben. Glücklicherweise für uns haben uns die Raptors gerettet. Ansonsten hätte man seine gute Ausgangslage in der Situation. Man hat nämlich mit 4 Punkten geführt, hätte man verspielt. Und das sind einfach so Entscheidungen, die gehen nicht. Und das ist etwas, das zieht sich seit Wochen durch die Spiele der Titans. In der letzten Woche waren es ausgebliebene Challenges, wo Spots echt schlecht gegeben wurden von den Refs. Davor das Spiel hatten wir ein Spiel gegen die Broncos, wo wir dann mit 17 Punkten hinten liegen und Cairo Santos hat schon 3 Field Goals verschossen und wir lassen ihn ein 4. schießen. Im Spiel gegen Atlanta führst du mit 2 Scores mit 14 Punkten und weigerst dich, ein Field Goal zu nehmen, um mit 3 Scores mit 17 Punkten in Führung zu nehmen. Also man merkt einfach, dass da überhaupt gar kein System hintersteckt. Das ist eine reine Bauchgefühlsentscheidung, was er auch heute quasi auf einer Pressekonferenz zugegeben hat. Da wurde er nämlich gefragt, was er denn davon hält, so ein Analytics-Staff oder Berater im Playcalling mit einzubeziehen. Und er hat dann so ganz lapidar gesagt, ja, ich glaube, das mit dem ganzen Number-Crunching, das führt einfach zu nichts. Die versuchen, was vorherzusagen, was einfach nicht vorhersagbar ist. Und ja, das ist für mich als jemanden, der in dieser ganzen Analytics-Geschichte aufgeht, unfassbar frustrierend und passt ins Bild. Man spielt eine komplett veraltete Offense, Run First, Tight Formations. Der zweite und dritte Tight End haben mehr Snaps als der dritte Receiver. Also, das ist offensiv ist das absolut eine Katastrophe, was man da diese Saison und auch die letzten Saisons abgeliefert hat. So, genug von mir jetzt.
Nee, alles gut. Das ist ja auch wichtig, dass wir das auch so entsprechend mal einfach aufdröseln. Dadurch, dass du sowieso bei deinem Team nah dran bist, ist ja uns mit Sicherheit einiges an Gutes auch mit den Insights mitgegeben. Wie das, wie gesagt, entsprechend dort auch aussieht. Wenn ich auch mir das angucke, so ein bisschen die Statistiken. Anthony Frisker, 3 Receptions, 43 Yards. Der junge Mann hat mir vorher noch nicht so viel gesagt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also es sieht auch da, es ist am Endeffekt der Sieg geworden für die Titans. Wie gesagt, 27-23. Damit stehen sie 4-4 in einer sehr, sehr engen Division, wo jeder Sieg, jeder Punkt wahrscheinlich am Ende zählen wird. Auch gerade die Duelle gegen die Division-Linie werden da sehr, sehr spannend sein. Und Fourth Down war gerade das Thema, damit beschäftigen wir uns auch gleich, denn es gibt noch einige andere Calls, die man genau beobachten werden muss. Und vergleich einfach mal, ja, wie erfolgreich das ist, dieses Fourth Down Out zu spielen. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Man nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de.
Ja, und wir sind wieder zurück bei der Selbst im Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller. Bei mir sind immer noch Florian Schmidt und Moritz. Wir wollen das Thema mal Fourth Down Conversion annehmen, natürlich darauf aufbauen, auf den Tennessee Titans. Jetzt bin ich schon total durcheinander mit den Teams. Und wollen natürlich so ein bisschen drauf schauen, okay, hey, was macht man überhaupt? Wie ist überhaupt die Rate und so weiter? Und wenn wir uns angucken, Tennessee Titans, wir hatten es gerade, Florian, 1 von 8 die Saison, 12,5%, ist entsprechend nicht gut. Du hast das Fake Field Goal angesprochen, letzte Woche der Fake Punt. Also es ist gut, dass man das macht, aber man muss noch ein bisschen cleverer werden, bessere Plays callen.
Ja, mir geht es weniger darum, ob es jetzt im Endeffekt funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Was mich halt viel mehr stört, ist diese Entscheidungsfindung. Was mache ich auf Fourth Down eigentlich? Klar, wenn ich irgendwie entweder komplett desperate bin, dann spiele ich den aus, ist klar, oder wenn ich irgendwie in meiner eigenen 20 stehe, dann punte ich den Ball halt. Aber in meinen Augen geht es halt so los, so ab der eigenen 40, vielleicht 45 Yard-Linie, je nach Spielstand. Fast alle Teams punten in dem Bereich. Zum Beispiel gestern haben wir auch wieder die Szene, eine ähnliche Szene gehabt. Kansas City Chiefs, 4. und 3, an der eigenen 40 war es, glaube ich, 5 Minuten nur noch zu gehen und man liegt mit 7 Punkten hinten. So, wenn ich den Ball punte, die Packers haben den Ball gut bewegt, bekomme ich, und meine Defense kann irgendwie nichts aufhalten im Moment, ja, dann kann es auch schon mal passieren, so wie es dann auch gestern gekommen ist, dass die Packers die Uhr einfach komplett auslaufen. Warum spiele ich denn nicht einfach mal einen 4. und 3 aus? Ich habe einen guten Coach, kreatives Playcalling, Matt Moore spielt ein gutes Spiel. Geh doch einfach dafür. Wie gesagt, über die Titans habe ich eben schon gesprochen. Da fehlt jegliche Konstanz oder ein roter Faden im Fourth Down Playcalling. Da ist es einfach nur ein Bauchgefühl. Mal mache ich es, mal mache ich es nicht. Oder ich frage einfach mal meinen Kicker, ob er noch ein 4. Field Goal verkacken will. ja, und das ist halt sowas, fällt einfach auf, dass es da einige Coaches gibt, die da noch sehr, 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 sehr konservativ sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch positive Beispiele, allen voran in meinen Augen die Ravens. Die haben zum Beispiel in der Offseason noch keinen Hehl daraus gemacht, dass man sich einen Analytics-Staff extra aufgebaut hat über die Offseason und diesen auch stark in ins Decision-Making mit einbindet. Ich glaube, es gibt kaum ein Team, was so aggressiv Fourth Downs ausspielt, wie es die Ravens tun. Und das wird halt auch oft belohnt. Zuletzt gesehen im Spiel gegen die Seahawks. Seahawks als Negativbeispiel versuchen ein Field Goal von relativ weit weg, um die 50 Yards, verschießen es, Ravens einen Drive später, haben einen 4. und 2 an der 10-Yard-Linie. Ja, spielen sie aus, Touchdown Ravens, und das war so, wie man so schön sagt, the nail in the coffin, der Sargnagel für das Spiel. Anderes Positivbeispiel sind die Arizona Cardinals. Das ist auch für meine Meinung ein ganz kurioser Fall. Am Anfang der Saison hat man Cliff Kingsbury nämlich vorgeworfen, überhaupt nicht aggressiv zu sein auf Fourth Down. Die Cardinals haben die ganze Saison schon Probleme in der Red Zone, die Drives zu beenden. Und am Anfang der Saison hat Kingsbury halt super viele Field Goals dann genommen, hat das aber in den letzten Wochen komplett umgekrempelt, hat sich da, wird anscheinend jetzt mehr auf seine Analytics-Staff und ist deutlich aggressiver, hat zum Beispiel gestern in 4. und 1, glaube ich, eine eigenen 30-Yard-Linie sogar ausgespielt, weil er halt einfach auch das entsprechende Play-Calling dann dazu hat. Er macht das Feld breit, geht mit 3, 4 oder sogar 5 Receivern drauf, einen kurzen Pass, und ja, das ist einfach das, was ich von viel, viel, viel mehr Teams sehen möchte, dass man aggressiver auf Fourth Down versucht, die Offense auf dem Feld zu behalten.
Ja, was auf jeden Fall, das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich war selbst in London beim Spiel Bengals gegen die Rams. Ich denke, wer es gesehen hat, hat es ja auch gesehen, dass sie gerade im Rückstand im vierten Quarter dann ein bisschen mehr das versucht haben, auch wenn ich das eine oder andere Situation hatte, wo ich es vielleicht auch gemacht habe. Gut, beim 4. und 19, ich glaube, Ende des zweiten Viertels, glaube ich, hätte ich es nicht gemacht, auch wenn man an der 39-Yard-Linie der Rams stand. Vielleicht etwas schwierig, dann dort zu gehen, aber bei einem 4. und 11 an der 40 von den Rams kann man mal sicher mal drüber nachdenken, man hat sich da für einen Punt entschieden. Gut, machst du dann mit 30 Yards gut. Muss man natürlich überlegen, ob das entsprechend so sinnvoll ist, dass man da eigentlich so relativ gut im Spiel drin war. Wie ich zumindest fand, die Defense hatte sich ein bisschen gesteigert, deswegen hätte man das machen können, haben es dann später nochmal versucht, da lief sogar der Fourth Down besser als der Third Down insgesamt. Mal anguckt, Bengals auch mit einer der aggressivsten, 13 Mal haben sie es bisher gemacht, 6 Mal converted, also knapp 46% sind es ungefähr, die sie dort gemacht haben. Und, ja, ist in Ordnung, denke ich, man hat es gesehen, sie sind zumindest aggressiv. Aggressivsten bisher sind die Giants und die Eagles, beide damit aber nicht so erfolgreich, jeweils nur 5 Conversions geschafft, insgesamt mit 31,3%. Die Eagles, wir wissen es ja, Moritz, sind ja das Team auch gewesen, das so ein bisschen damit angefangen hat, vor 2 Jahren immer diese Fourth Down auszuspielen. Und Frank Reich war das noch weiterhin sehr erfolgreich bei den Colts. Das müssen wir dazu geben, 7 von 8. Also das sieht wirklich sehr gut aus, was er dort macht. Und hat scheinbar diese Expertise mitgenommen und überträgt sie jetzt auf die Colts.
Ja, natürlich. Also die Strategie hat sich ja in seiner Zeit bei den Eagles bewährt. Wäre ja blöd, wenn er das nicht machen würde. Und ja, also ich glaube, Frank Reich ist dafür ist nämlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man es richtig macht. Weil der Flo hat schon so ein bisschen angesprochen. Es ist, wann ich bei Fourth Down dafür gehe und wann nicht, ist immer so eine, also das kann man eigentlich ganz einfach mathematisch runterbrechen. Das ist so eine Risk-Reward-Geschichte. Wenn das, was ich, was ich gewinnen kann, größer ist als das, was ich verlieren kann und sich das Ganze in einem statistisch wahrscheinlichen Rahmen bewegt, warum gehe ich da nicht dafür? Und genau diese Balance hat Frank Reich gut rausgefunden, und ich finde, er callt mit am plausibelsten Plays auf Fourth Down, die kein Punt sind, und findet da halt eben auch immer eine gute Balance zwischen eben, ja, Punts und anderen Spielzügen, die darauf ausgelegt sind, ein neues First Down zu erreichen.
Ja, genau, mit führt auch momentan die Liga an mit 7 Conversion 7.
Das ist halt schon brutal.
Also, ja, das ist schon echt brutal. Und natürlich muss ich auch sagen, darf nicht vergessen, San Francisco 49ers 3 von 4 auch sehr gut, auch wenn sie nicht häufig machen, aber dann noch sehr, sehr entsprechend erfolgreich. Auch die Ravens sind mit da vorne auch zu nennen. Auch die Raiders haben sich bisher auch gut präsentiert, auch 5 von 7. Also vielleicht haben auch John Gruden zumindest Idee, wie er es dann dort mit umgehen kann. Wenn wir uns das allgemein angucken, Florian, die Fourth Down Conversions oder die Attempts vielmehr sind gestiegen in den letzten Jahren. 2017 war es noch 485, letztes Jahr 539 und dieses Jahr sind es jetzt nach 8 Wochen 248. Also sprich dafür, dass zumindest die Trainer ja ein bisschen mehr Risiko eingehen über diese Distanz.
Ja, man ist auf jeden Fall ein Trend in die richtige Richtung erkennbar. Jetzt gerade, wo wir so drüber gesprochen haben, ist mir aufgefallen, finde ich, dass ist bei dieser, ja, ich möchte es mal Risikobereitschaft, glaube ich, einen riesengroßen Unterschied zwischen einem Defensive-Minded Head Coach und einem Offensive-Minded Head Coach geht. Wenn wir so überlegen, okay, was für Teams haben wir jetzt positiv genannt? Das sind die Ravens, die 49ers, die Colts, die Cardinals, alles Teams mit offensiven Head Coachen. Und negativ genannt werden Teams wie die Seahawks, die Titans, ja, Teams mit einem klassischen Defensive-Minded Head Coach. Ich denke, da ist ein Trend durchaus erkennbar. Ein drittes Team, was man auch nennen könnte, sind die Denver Broncos mit Vic Fangio. Da hat sich auch Joe Flacco gestern nach dem Spiel darüber beschwert, dass man nicht aggressiv genug war. In der konkreten Szene hatte man eine Führung spät im Spiel. Ich glaube, es waren noch 2 Minuten irgendwie sowas zu spielen. Hatte einen 3. und 5, so eine eigene.
Nee, es war einfach drittes Quarter war es. Einfach das dritte Quarter war es. Also, warte mal. Anfang des dritten Quarters. Warte mal. Nee, 2-Minute-Warning war es. So, jetzt habe ich es. Sorry, alles ja. Gut. Hab nichts gesagt.
Ja. Wie gesagt, man war in Führung, war, ich glaube, irgendwo an der eigenen, weiß nicht, 35, 30-Yard-Linie oder sowas. Und hat dann noch.
Kurz 43
sogar. Falsche Seite des Feldes im Kopf gehabt. Und hat sich dort entschieden, auf 3. und 5 einen Lauf zu callen, Inside Zone, einfach stumpf durch die Mitte, um die Uhr im Laufen zu halten. Das Ganze resultiert dann in einem Fourth Down. Man puntet, gibt den Colts den Ball wieder und die Colts, ja, werden schaffen es bis in die Field Goal Range. Vinatieri versenkt das entscheidende Field Goal und die Broncos verlieren. Da hat sich dann Joe Flacco nach dem Spiel vor die Kamera gestellt und gesagt, ey, wir stehen sowieso schon 2-6, was haben wir noch zu verlieren? Das ist viel zu passiv, wir müssen aggressiver sein, wir können unsere Drives am Ende so nicht wegschenken, wir müssen da versuchen, aufs First Down zu gehen, müssen den Drive am Leben erhalten, um die Uhr runterzulaufen. Und ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, dass Vic Fangio ihm danach eine Nackenverletzung angedichtet hat und er in den nächsten Wochen nicht spielen darf. Aber wer weiß, ob da was dran ist.
Ja, ganz, ganz böse Zungen würden das, glaube ich, auch behaupten. Ja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen das Thema Fourth Down Conversion. Ich bin da mal auch wirklich sehr gespannt und finde es auch mal gut, dass auch mal Spieler darauf einfach da ausgehen, weil wir sehen es auch entsprechend, wenn man es macht und wenn man es auch gut macht, dann hat man eine gute Conversion, weil wir uns das mal angucken, letztes Jahr waren durchschnittlich jeder zweite Versuch, der dann zum neuen First Down geführt hat, also 55,7%. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Quote bei allen Teams. Dieses Jahr ein bisschen weniger, nur 45,6. Also da ja, ist noch ein bisschen was zu tun für die Teams. Wie gesagt, man soll es einfach mal versuchen, ein bisschen auszuprobieren. Klar, wenn sie jetzt 4.19 sind, muss man es nicht unbedingt ausspielen. Klar, da muss man so ein bisschen, was Moritz angesprochen hat, so das Thema, wie hoch ist die Chance, dass ich was damit gewinnen kann und was ist so das Risiko, dass man es einfach gut einschätzen kann, aber dass man sich einfach zumindest damit mal auseinandersetzt und damit beschäftigt, hey, was können wir denn irgendwie ja dort machen, um dort einfach gefährlicher zu sein. Und ich denke, wir sind uns, glaube ich, da alle einig, Moritz. Wir würden uns freuen, wenn wir mehr Fourth Downs sehen und dann auch vielleicht ein bisschen kreativer das Ganze gecallt wird.
Ja, auf jeden Fall, weil im Endeffekt kann das Spiel dadurch nur gewinnen. Also das Spiel wird dadurch interessanter, gerade weil du halt eben dann bei Fourth Down ja wirklich Situationen hast, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können, weil natürlich gehst du nicht auf den Fourth Down, wenn du schon 2 Scores vorne bist oder so, das ist ja klar. Im Endeffekt, wie gesagt, das Spiel kann dadurch nur gewinnen und es wird halt auch für uns alle ein bisschen spektakulärer. Das darf man ja auch nicht vergessen und das kann der Liga eigentlich auch nur gut tun. Gerade weil die Entwicklung ja sowieso aktuell dahin geht, dass das Spiel immer offensiver wird und kreatives Playcalling, eine nette Bühne bekommt, auch durchs Internet etc. pp. Von daher würde ich es mir wünschen und es wäre sehr cool, wenn wir mehr Fourth Down Calls sehen würden.
Ja, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie gesagt, es gab jetzt aktuell 248 Attempts, von denen 113 zu 9 First Down, 40,6%. Einzige Team, was noch nicht erfolgreich bisher gewesen ist, die Green Bay Packers, bei 2 Versuchen keinen neuen First Down geschafft. Also da hat der Lute Zach Taylor noch ein bisschen was, nee, nicht Zach Taylor, Matt LaFleur, genau, was noch zu tun. Zach Taylor ist natürlich Bengals, 6 von 13, der hat ein bisschen bessere Conversion Rate dort. Ja, das war dann jetzt soweit zum Thema Fourth Down. Wenn wir gleich zurückkommen, wollen wir uns das Thema Trade Deadline beschäftigen und allgemein Trades. Denn bis Dienstagabend dürfen die Teams ja noch tauschen. Was sind Sachen, die am Montagabend passiert sind, beziehungsweise was könnte eventuell noch passieren? Das hört ihr gleich hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt. Der Füchsle-Talk. Die Analyse.
Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert.
Die Vorschau.
Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga.
Der prüfende Blick.
Die Stimmung ist super.
Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ja, und wir sind wieder zurück bei der Selbstständigen, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir haben uns jetzt mit einigen Themen beschäftigt. Und natürlich auch die Trade-Deadline werfen insgesamt, denn es gab ja einige Trades am heutigen Montag wieder, also beziehungsweise, wenn ihr es hört, schon am gestrigen Montag, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Vielleicht nochmal vorab, Moritz, es fällt auf, in den letzten Jahren haben die Zahl an Trades zugenommen, die Patriots haben ja so ein bisschen so eine Vorreiterrolle dort eingenommen. Ich finde, es ist immer sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Teams traden und dass auch einfach so ein Wechsel ist. Ich finde es persönlich sehr gut, dass sie jetzt mehr Teams dafür motivieren können, diesen Trades durchzuführen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es halt auch spannend, das Ganze zu beobachten, weil durch das, dass die Trade-Deadline ja mitten in der Saison ist, lässt es halt eben auch mehr oder weniger tief blicken, worauf die Teams denn jetzt in dieser Saison dann aus sind. Weil du hast ja die Möglichkeit, entweder noch ein bisschen zu adjustieren, auf Verletzungen zu reagieren, oder du hast die Möglichkeit, schon zu sagen, okay, gut, ich schenke die Saison ab und bereite mich auf die kommende Saison vor, indem ich halt gucke, dass ich noch Draftpicks für den anstehenden Draft generiere und eventuell Spieler aktuell vielleicht ein bisschen überwertlos werden kann, weil ein gewisses Need oder ein gewisser Need bei anderen Teams besteht. Das ist sehr interessant zu beobachten. Also ich finde es ganz cool, dass aktuell in der NFL immer mehr Trades zustande kommen und halt auch immer mehr Trades während der Saison und Richtung Deadline Day.
Ja, sehr, sehr schön zu beobachten. Wir hatten heute schon, also am Montag 3, dann werfen wir mal den Blick auf den ersten, der insgesamt gekommen ist. Das war Kenyan Drake, ist getradet worden zu den Arizona Cardinals für einen Compensatory Pick, wohl 6. oder 5. Runde im nächsten Jahr bekommen die Dolphins, indem sie einfach Drake zu den Cardinals schicken. Ich finde das einen sehr komischen Trade. Klar, natürlich, Cardinals haben 2 Running Backs mit Verletzungsproblemen raus, aber warum brauchst du jetzt Kenyan Drake für eine Saison, wo du eigentlich in den Playoffs mitspielst?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Das ist vor allem eine sehr berechtigte Frage. Naja, aus Sicht der Dolphins und aus Spielersicht kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Also die Dolphins sind ja irgendwie gerade dabei, alles loszuwerden, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, und Draftpicks um sich zu scharen, um gegebenenfalls nächstes Jahr einen kompletten Neuaufbau zu starten. Als Spieler kann ich es auch gut verstehen, dass du von den Miami Dolphins weg willst. Weiß ich nicht, ob Kenyon Drake den Arizona Cardinals wirklich so großartig weiterhelfen kann, aber im Endeffekt mit so einem Conditional Sixth-Round-Pick kannst du auch nicht arg viel falsch machen. Also ja, es wird eine Verstärkung in die Breite sein. Kenyon Drake hat da auch sicher seine guten Momente, seitdem er in der Liga ist. Im Endeffekt hast du kaum was für ihn bezahlt und er wird also ich kenne jetzt gerade die Vertragssituation von Drake nicht, aber läuft aus?
Ja.
Okay. Ja gut, dann hast du jetzt halt eben für ein Jahr ein bisschen Verstärkung in die Breite.
Ich finde den Move eigentlich gar nicht so verkehrt, da dass man halt kaum was abgibt. Hat man halt kein Risiko. Ich gehe davon aus, dass man Drake resignen wird und ihn zumindest in der nächsten oder übernächsten Saison noch mitnimmt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Drake gut ins Scheme bei Cliff Kingsbury passt. Ich habe noch so ein paar Statistiken auf Twitter gelesen zu ihm. Er ist, was Forced Missed Tackles per Attempt, also erzwungene verpasste Tackles pro Rush-Versuch angeht, seit 2016 die Nummer 3, glaube ich, der Liga, hinter Delvin Cook und Nick Chubb, glaube ich. Und was Yards After Contact angeht, ist er, glaube ich, die Nummer 4 der Liga oder Nummer 5 der Liga. Also er hat schon nicht so schlechte individuelle Stats. Und wenn man so einen Spieler dann für einen 6-Runden-Pick oder 5-Runden-Pick bekommen kann, gerade wo jetzt David Johnson und Chase Edmonds doch noch etwas ausfallen werden, finde ich den Move eigentlich ganz okay.
Okay. Ja, ich fand es ein bisschen überraschend. Klar, du hast mit Chase Edmonds und mit David Jones eigentlich deine Nummer 1, Nummer 2. Finde ich eigentlich, zumal Edmonds auch der Jüngere ist, so ein bisschen als David Jones. Drake liegt ja so altersrechtlich zwischen den beiden. Deswegen war ich einfach persönlich überrascht, einfach aus dem Grund, weil im Endeffekt die Cardinals, die werden die Saison nicht um den Super Bowl oder um die Playoffs mitspielen, so ist es richtig, da irgendwie noch einen Draftpick abzugeben für den Running Back, den du eigentlich theoretisch gesehen jetzt nicht unbedingt vielleicht brauchst. Gut, aber wie gesagt, ist ein anderes Thema. Ich denke, Adrian Fang, der war sehr, sehr groß, habe ich gelesen, jetzt überhaupt gar nicht verstanden, aber das ist aber ein anderes Thema, kann jeder für sich selbst anordnen. Kommen wir zum weiteren Team. Die New York Jets haben Leonard Williams weggeschickt zu den New York Giants, also quasi einmal nur ein paar Straßen, ein paar Ecken weiter in New York, für den Dritt- und Fünftrunden-Pick. Und ich finde eigentlich, das hat man gut gemacht aus Jets-Sicht, Moritz. Man hat zwei Spiele, ein Spiel abgegeben, hat dafür zwei Picks zurückbekommen und Williams hat nie die Erwartung erfüllt, die man in ihn gesetzt hat.
Nee, das auf keinen Fall. Also war ja ein recht hoher First-Round-Pick damals. Und dafür haben sie ihn eigentlich noch recht teuer losbekommen. Frage, die ich mir halt stelle, ist, was die Giants in Williams sehen, dass sie so viel für ihn bezahlt haben. Weil Drittrunden-Pick dann doch schon recht teuer ist, wie ich finde. Und halt eben noch diesen 5-Runden-Pick, aber der ist ja nochmal im Jahr drauf. Also ich finde es einen interessanten Move, insofern, als dass ich gerne sehen möchte, wie er bei den Giants eingesetzt wird. Für die Jets war es auf jeden Fall ein sehr komfortables Geschäft, weil sie halt eben auch es geschafft haben, den Spieler ein bisschen über Wert zu verkaufen.
Zumal sie dieses Jahr sowieso nicht so viel nochmal reißen werden. Und der aktuellen Situation ist ja momentan vieles im Argen, wird viel diskutiert, auch Adam Gase. Ist damit sicher ein anderes Thema, für einen späteren Podcast. Finde ich aber auch sehr interessant. Ja, was die Giants mit ihm wollen, geben erst Nex Harrison ab, holen sich jetzt wieder jemanden. Also irgendwie so ganz gefühlt wissen die Giants nicht, was sie wollen, Florian.
Nee, also ich habe absolut keine Ahnung, was Dave Gettleman sich bei seinen Moves da denkt. Wenn man eine Position hat, auf der man in meinen Augen im Moment kaum oder keinen Bedarf hat, dann ist das für mich ganz klar die Interior Defensive Line. Man hat in der ersten Runde dieses Jahr Dexter Lawrence gepickt, der eine ganz gute Saison bisher spielt. Letztes Jahr Drittrunden-Pick BJ Hill, auch kein schlechter. Davor das Jahr 2017, Second Round Pick auf Nose Tackle, Dalvin Tomlinson. Also man hat da wirklich viel Draftkapital investiert. Hat letztes Jahr Snacks Harrison, den vielleicht besten Runstuffer der Liga, verschenkt im Prinzip für einen Viertrunden-Pick und gibt jetzt einen Drittrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick für einen Spieler, aus dessen Vertrag bald ausläuft und den man wird bezahlen müssen. Noch dazu, wie du richtig sagst, die Giants werden dieses Jahr um nichts mitspielen. Ja, absoluter Head-Scratcher für mich. Keine Ahnung, was Dave Gettleman sich dabei gedacht hat. Und für die Jets natürlich ein willkommenes Geschenk.
Ich habe sogar gelesen, wenn die Giants ihn sogar angeblich behalten wollen, Williams wird aus dem 5-Runden sogar so ein 4-Runden-Pick. Wird man dann aber genau sehen, wenn die genauen Details feststellen. Das ist irgendwo als Gerücht vorhin noch aufgeschnappt. Ja, kann man zum dritten Trade feststellen. Jannard Avery ist von den Browns zu den Eagles gewechselt für den 4th-Round-Pick 2021. Ja, ich denke, Moritz, müssen wir nicht viel zu sagen. Roleplayer und Browns wollten da irgendwie einen Pick haben.
Jo. Das ist es halt eben. Also ich denke, der wird irgendwo seinen Platz in der Rotation in Philly finden. Und die Browns haben jetzt einen 4th-Runden-Pick mehr. Ja. Also ich weiß auch nicht, was man groß zu diesem Trade noch ausführen soll. Im Endeffekt, es schwächt die Browns jetzt nicht ungemein und es verstärkt die Eagles jetzt auch nicht ungemein. Wird, wie gesagt, seine Rolle in der Rotation dort finden und lässt jetzt aber auch nicht besonders tief blicken, dass die Browns jetzt sich dazu entschlossen haben, die Saison abzuschenken, weil sie Jannard Avery abgegeben haben.
Nee, das glaube ich nämlich auch. Zumal sie nämlich sehr, sehr heiß gehandelt werden, wenn es um einen Lineman geht. Und zwar Trent Williams hat ja bisher nicht ein einziges Spiel die Saison bestritten, weil ein Holdout macht mit den Redskins, ist dort überhaupt nicht zufrieden mit der Organisation. Und sie sind jetzt wohl bereit, sich Trade-Offers anzuhören. Und die Browns sollen wohl ja sehr interessiert sein, Florian. Boah, dringend sowieso O-Line Hilfe, das ist ja so ein bisschen das große Problem auch bei Ihnen momentan. Und vielleicht kann man auch diesen Viertrunden-Pick dann dafür benutzen, um ja den Redskins ein bisschen was anzubieten.
Ja, also ich glaube, wenn man den Redskins einen Viertrunden-Pick anbietet, wird man müde ausgelacht.
Trent Williams ist, so gedacht, ja.
Ist, wenn er fit ist, vielleicht sogar der beste Left-Tackle der Liga. Klar, er ist schon was älter, ist 31 Jahre alt, aber ein absoluter All-Pro und überragender Left-Tackle. Sowas fehlt den Browns. Die Line ist auf den Tackle-Positionen sehr, sehr schwach. Fallen eigentlich nur durch Holdings auf und verpatzte Pass-Protections. Das würde der Offense, denke ich, einen ordentlichen Schub geben. Die Frage, die bleibt, ist halt, was wollen die Redskins als Kompensation haben? Ich denke, man wird auf jeden Fall einen First-Round-Pick verlangen. Und ob das dann der angemessene Preis für einen 31-Jährigen ist, puh, weiß ich nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass er noch getradet wird. Die Frage ist, wie viel müssen die Browns für ihn bezahlen?
Ja, oder vielleicht kommt mir noch ein anderes Team aus der Ecke gesprungen und holt sich jemand sowieso nicht so genau. Sind wir mal sehr, sehr gespannt dort, wer da zugreifen wird. Kommen vielleicht so ein bisschen zu so einem Thema, welche Trades wir gerne noch sehen wollen und wollen vielleicht auf eine Frage dort eingehen, Moritz, die wir vom Tobias Hofland gestellt bekommen haben. Was wird mit Teddy Bridgewater passieren? In dieser oder auch nach dieser Saison? Ich denke nicht, dass er noch getradet wird in dieser Saison. Nach der Saison, glaube ich, ist relativ viel offen.
Ja, also in dieser Saison mit Sicherheit nicht, weil Drew Brees hat halt eben gezeigt, dass er mit der Zeit vielleicht auch mal hin und wieder eine Verletzung mehr bekommen könnte. Ist halt auch nicht mehr der Jüngste und auch wenn er immer noch ein super Quarterback ist, ist es nicht abzureden, dass man im Alter halt verletzungsanfälliger wird. Von daher hat seine Sache gut gemacht als Backup und wird jetzt weiter im Team bleiben, zumindest bis zum Ende der Saison und danach werden wir halt eben sehen. Ich glaube, das hängt dann auch so ein bisschen, ist dann auch so ein bisschen eine Frage der Alternativen. Ne? Also er hat auf jeden Fall gezeigt in der Zeit, in der er jetzt starten durfte, dass er halt eben ein solider Game Manager ist, der reißt dir keine Bäume aus, aber er verliert die Spiele auch nicht. Betrachtet man die Quarterback-Situation von manchen Teams in der Liga, wäre das schon ein Upgrade zum aktuellen Zustand. Zumal wäre Teddy Bridgewater vermutlich nach dieser Saison mehr oder weniger günstig zu haben, weil er halt eben, also du wirst für den keine First-Round-Pick bezahlen müssen. Ja, jetzt ist halt eben die Frage, was da intern bei den Saints kommuniziert wird. Ob er jetzt für die Verantwortlichen genug Argumente geliefert hat, dass die Saints zu ihm hingehen und sagen, Teddy, du bist unser Mann, wenn Drew irgendwann mal nicht mehr ist. Oder sagen sie das halt eben nicht. Ich kann mir halt auch eben vorstellen, dass Teddy Bridgewater, der Name ist Programm, eventuell noch ein Brückenquarterback wird, nach Drew Brees und vor einem eventuellen jungen Quarterback, der irgendwann gedraftet wird. Das weiß ich halt ehrlich gesagt nicht. Also da gibt's noch sehr, sehr viele Fragezeichen, was mit Teddy Bridgewater passiert. Im Endeffekt gibt es schon ein paar Teams, die ihnen da weiterhelfen kann. Es hängt aber allerdings auch viel davon ab, was die Saints mit ihm vorhaben, beziehungsweise was die Saints mit ihm aushacken wollen. Und der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist halt eben Drew Brees, wie lange er noch spielen möchte oder halt eben auch nicht.
Das hängt wahrscheinlich ein bisschen aber mit zusammen. Wie es dort einfach weitergeht, dann wird ja mit Drew Brees, das werden wir natürlich beobachten, wissen selbst nicht genau, vielleicht weiß er auch selbst nicht genau, vielleicht ein bisschen davon ab, wie die Saison verlaufen wird. Und werfen wir es vielleicht ein bisschen auf Trades, die wir gerne sehen möchten. Und ich bin ganz ehrlich als Patriots-Fan, ich würde mir sehr, sehr gerne O.J. Howard wünschen, den Tight End der Bucks, der dort für mich so ein bisschen versauert diese Saison. Überhaupt nicht eingebunden, finde ich echt wunderlich eigentlich, dass man das Potenzial, was ja in Howard schlummert, nicht nutzen möchte oder nicht nutzen kann, keine Ahnung. Das ist mir so ein bisschen ein Fragezeichen, warum das nicht so genutzt wird von Bruce Arians. Aber leider wollen die Bucks ihn nicht abgeben, das haben sie wohl schon mehrfach bestätigt. Patriots sind wohl sehr, sehr interessiert, deswegen wird das leider nicht passieren, auch wenn ich mir das sehr gerne wünschen würde. Aber vielleicht wäre auch ein AJ Green interessant, Florian, auch wenn ja die Bengals nichts bereit sind abzugehen. Was sind denn so Trades, die du gerne sehen möchtest?
Ein Trade, den ich gerne sehen würde, wäre ein Move der Bears auf der QB-Position. Kandidaten Nick Foles, Marcus Mariota, Teddy Bridgewater.
Krass.
Nick Foles, weiß ich nicht, ob der mit Gardner Minshew noch eine große Zukunft in Jacksonville hat. Es ist ja nicht nur seine Leistung auf dem Feld, sondern auch dieses ganze Drumherum, die Minshew-Mania ist in vollem Gange. Noch nicht überzeugt, dass Foles sich den Starting-Job zurückholt und warum dann nicht an ein Team wegtraden, das verzweifelt ist. Mariota, gebencht bei den Titans. Tannehill macht einen soliden Job bisher. Sehe ich nicht, dass Marcus Mariota nochmal ein Spiel starten wird oder zum Einsatz kommen wird in dieser Saison. Und er hätte dann sogar bei den Bears in Offense-Coordinator Mark Helfrich, seinen damaligen Offense-Coordinator aus der College-Zeit bei den Oregon Ducks. Ich persönlich wünsche Mariota einfach, dass er in irgendein System kommt, was mehr auf ihn zugeschnitten ist. Und das kann ich mir bei den Bears unter Helfrich und Nagy einfach gut vorstellen. Und daher würde ich mich über einen solchen Trade freuen, auch wenn es mir irgendwo ein bisschen wehtun würde, wenn er die Titans verlässt. Und ein anderer Move, den ich gerne sehen würde, ist, dass die Eagles noch irgendwas machen. Die haben in meinen Augen zwei große Schwachstellen. Die größte ist mit Sicherheit Cornerback. Man war ja auch an Jalen Ramsey dran und wurde da von den Rams ausgestochen. Namen, die da so rumgeistern, sind Darius Slay und Patrick Peterson. Wäre mit Sicherheit ein teurer Move, aber da muss einfach was passieren. Die andere Position, die mir bei den Eagles im Moment nicht gefällt, ist die Wide-Receiver-Position. Das DeSean Jackson fehlt dem Team an allen Ecken und Enden. Es gibt einfach niemanden, der das Field regelmäßig stretchen kann. Und die Jets wollen ja Robbie Anderson anscheinend loswerden. Das ist für mich so ein bisschen Match made in heaven. Und das wären so ein, zwei Moves, die ich mir vorstellen könnte. Und vielleicht noch an der Stelle kurz zu dem Trade für Jenna Avery. Verstehe ich überhaupt nicht. Du hast viel, viel größere Needs und holst dir irgendwie einen Roleplayer. Ja, macht in meinen Augen keinen Sinn.
Ja, da wird es mit Sicherheit der ein oder andere Eagle-Fan von 100 die Augen gerieben haben. Zumal, wenn man ja jetzt guckt, Josh Norman ist auch auf dem Trade-Block. Das wäre mit Sicherheit auch ein Name, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, noch bis zur Trade-Deadline. Obwohl, Janoris Jenkins soll aber auch jemand sein, der wohl immer wieder ja hin und Gerüchte gehandelt wird, ob es sicher bleibt, ist auch noch nicht ganz sicher. Moritz, du hast jetzt genug Zeit, lieber zu legen, was du für einen Wunsch-Trade denn hättest bis Dienstagabend, 21 Uhr deutscher Zeit.
Also ich hätte den Wunsch-Trade, beziehungsweise ich kann mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen, dass Melvin Gordon die Chargers noch verlässt vor Ende der Trade-Deadline, weil er hat sich halt eben im Endeffekt mit seinem Holdout keinen Gefallen getan. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Austin Eckler hat super funktioniert. Seitdem er da ist, funktioniert es nicht mehr so richtig in der Offense. Du kannst ihn halt aber auch nicht auf der Bank verschmoren lassen und Eckler auf einmal den Vorzug geben. Dafür hat Gordon einfach ein zu großes Standing oder einen zu großen Namen. Deshalb wäre es vielleicht auch das Gesündeste für die Teamchemie, wenn du Melvin Gordon abgibst. Frage ist nur an wen, bin ich mir jetzt selber noch nicht so ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass Melvin Gordon für manche Teams so ein letzter verzweifelter Anlauf auf die Playoffs ist, beziehungsweise zumindest ein Desperation-Move irgendwie noch an die, ja, an die Playoffs-Plätze ranzukommen, beziehungsweise sich gegen einen Verfolger durchzusetzen. Im Endeffekt weiß ich nicht, bei wem genau ich es vielleicht sehen könnte. Im Endeffekt.
Darf ich mal zwei Teams reinwerfen, was ich echt witzig finde?
Wirf zwei Teams
rein. Also, die Lions sollen ja wohl irgendwie Running Back suchen, vielleicht ein bisschen hoch. Aber was wäre einfach, wenn denn die Rams und die Chargers einfach tauschen würden? Gurley gegen Gordon. Das wäre doch was. So ein richtiger Blockbuster-Tate so Dienstagabend, 20.30 Uhr.
Weiß ich aber nicht, ob sich die Rams damit einen großen Gefallen tun würden.
Vor allen Dingen cap-technisch macht das halt keinen Sinn für die Rams. Ja, stimmt auch wieder. Gurley hat, glaube ich, relativ viele Garantien in den nächsten Jahren. Gordon hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, dann kann Les Snead seinen Hut nehmen in L.A., wenn er das macht.
Wahrscheinlich.
An wen ich gedacht hätte, wären eventuell die Pittsburgh Steelers. Die mit Lev Bell und AB zwei große Namen verloren haben. James Conner bleibt, kann ich so hundertprozentig bestätigen, was er in der letzten Saison angedeutet hat. Dann hast kann du eben noch Ben.
Bitte? Kannst du da nicht den Local Hero rausschmeißen? Oder benchen?
Ja. Also,
was noch? Was ist denn mit den Bucks? Die brauchen auch einen Running Back. Das wird doch, würdest du was.
Bucks wird passen. Ja, aber
bei Bucks macht es keinen Sinn mehr. Weiß ich nicht. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal sehen, um zu gucken, wie sich das Ganze dann in Pittsburgh ausgehen würde, wenn da wieder, sagen wir mal, ein großer Name in der Offense rumgeistern würde.
Und wir noch dort Running Back, das wäre so witzig.
Ja, im Endeffekt dort könnte ich mir ihn vorstellen, ja, dann nehme ich das jetzt einfach mal als meinen Trade, den ich gerne noch sehen würde. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass Melvin Gordon keine große Zukunft in Los Angeles mehr hat.
Das glaube ich auch nicht. Deswegen lass uns mal gucken, was dort passieren wird. Vielleicht kommt ja auch ein gewisser John Gruden um die Ecke, wobei das macht eigentlich keinen Sinn. Nee, vergiss das. Nicht mit Josh Jacob. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nur falsch gedacht. Alles passt schon. Oder Jake Wood kommt auf einmal mit dem neuen Team um die Ecke und holt sich zu Melvin Gordon. Das ist ein anderes Thema. auf jeden Fall, das war's uns, glaube ich, erstmal soweit, glaube ich, zum Thema Trades. Macht noch zwei oder eine Frage noch zum Abschluss, bevor dann auch Florian noch mit dem Wort abschließen möchte. Moritz, wir haben noch die Frage bekommen von Tobias Hofland, wo wir gerade John Gruden hatten. sind die Raiders ein ernstzunehmender Kandidat für eine Wildcard in der AFC?
Boah, schwierig, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil in der AFC hast du halt eben noch ein paar Teams, die deutlich heißer auf eine Wildcard sind, weil wenn du dir jetzt mal anguckst, die Raiders stehen 3-4, haben im Endeffekt einen negativen Rekord. Du hast die Bills, die gute Chancen haben mit aktuell 5-2 hinter den Patriots. Du hast die AFC South, in der eigentlich noch alles passieren kann, wo alle vier Teams doch einen besseren Rekord haben als die Oakland Raiders. Ich glaube nicht. Sie schlagen sich besser, als ich es von ihnen erwartet hätte. Aber ich bezweifle, dass sie wirklich in Frage für einen Playoff-Platz kommen. Es sind einfach zu viele Teams in der AFC, die ich besser sehe als die Oakland Raiders, die auch aktuell jetzt einen besseren Rekord haben als die Oakland Raiders.
Also ich finde auch, sie machen sich echt gut, aber Playoffs, denke ich auch, ist vielleicht noch ein Jahr zu früh für die Raiders. Die haben mit sich einige gute Namen geholt und unter anderem mit Josh Jacobs, der entsprechend gute Leistung gezeigt hat. Also da gucken wir mal drauf, was dann John Gruden dort dann auch in der nächsten Saison vorhat, wo dann auch der Umzug nach Las Vegas hier anstehen wird. Florian, du wolltest noch ein finales Wort zum Thema Fourth Down Conversion und so ein bisschen mehr Statistik dazu ein bisschen uns mitgeben an die Hand.
Ja, der Moritz hat es ja eben angesprochen gehabt. Was spielt eigentlich eine Rolle bei so einer Entscheidung? Spiele ich den vierten Versuch jetzt aus? Punte ich, nehme ich ein Field Goal? Und ich habe mir da heute am exemplarischen Beispiel der Titans gestern mal so ein bisschen Gedanken zugemacht und habe da auf meinem Twitter-Kanal einen Thread zugeschrieben, wo ich mir halt das Ganze aus einer statistischen Perspektive mit Wahrscheinlichkeiten und all so Dingen angeschaut habe. Und wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und nachlesen. Ist leider auf Englisch, aber sollte eigentlich doch relativ verständlich sein. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, schaut mal rein.
Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr lesbar. Ich habe es mir selbst durchgelesen. Ich bin nur irgendwann dann bei dabei dann gleich irgendwie ausgestiegen. Aber das kriegt ihr mit Sicherheit besser hin als ich. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr lesbar. Kann ich nur empfehlen. Einfach mal vorbeigucken. @flosch1006, Florian, ne?
Exakt.
Genau. Genau dasselbe Handle wie auch bei Discord. Das ist perfekt. Super, dann war es soweit für diese Woche. Woche ist vorbei. Wir gucken gespannt auf Woche 9, was dort passieren wird. Würde uns auch gerne freuen, wenn ihr uns mal eine Rezension lasst bei Apple Podcasts und natürlich auch ein bisschen 5 Sterne, aber auch gerne konstruktives Kritik. Könnt auch gerne mit uns Kontakt treten auf Facebook und Insta, auf Twitter. In Twitter der Handel Interception FT. Dort auch gerne dann Fragen stellen jeden Montag bis 21 Uhr. Ist ja normalerweise Deadline, die uns Fragen stellen können. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder über Interception, den Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.